Wer gerne mitlesen möchte in seiner Bibel, darf den 2. Korinther aufschlagen, den 2. Korintherbrief zum Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 9. Mit Vers 9 in Kapitel 5 kommen wir zum 6. Abschnitt in diesem ersten Teil dieses Briefes. Hier gibt der Apostel uns Beweggründe für unsere Nachfolge und unseren Dienst für Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir uns fragen, warum soll ich etwas tun, auch wenn wir es für Gott tun. Warum sollen wir es für Gott tun? Gott ist nicht einfach ein Gott, der uns befiehlt und dann haben wir auch um jeden Preis einfach so zu gehorchen, ohne dass wir etwas verstehen. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und das heißt, dass er uns Gründe liefert für das, was wir an Tätigkeit zu vollziehen haben. Wir haben in diesem Abschnitt etwa 9 Beweggründe für unseren Dienst und unsere Nachfolge für Jesus Christus. Wir beginnen zu lesen mit Vers 9. Wir lesen nur Vers 9 und lesen dann so Vers für Vers. Infolgedessen sind wir auch bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind. Sei es daheim oder sei es nicht daheim. Es sollte der Begriff daheim kurz erklärt werden, bevor wir den Grund angeben, den Beweggrund, der hier genannt wird. In den Versen zuvor hat der Apostel davon gesprochen, dass wir immer gleichzeitig irgendwo daheim sind, aber auch weg von daheim, abwesend, nicht zu Hause. Das eine Mal sind wir daheim im Leib, aber dann in dem Fall sind wir nicht zu Hause im Himmel beim Herrn. Wir sind dann abwesend von ihm, dem Leibe nach. Das andere Mal, wenn wir gestorben sind, sind wir daheim beim Herrn, aber dann sind wir nicht mehr im Leibe. Dann sind wir fern vom Leibe. Eines von beiden, aber wir sind immer irgendwo daheim und gleichzeitig abwesend. Nun sagt der Apostel, wie immer es auch sei, wo wir auch sind, daheim oder nicht daheim, eines bleibt. Und was ist das? Dass sie bestrebt sind, das zu tun, was Gott Freude macht. In diesem Vers offenbart der Apostel, dass wir auch in der Ewigkeit etwas tun werden. Denn es macht ihm nichts aus, ob er hier daheim ist oder dort daheim ist. So oder so will er tun, was dem Herrn Freude macht, was ihm wohlgefällt. Und das ist der erste Beweggrund. Wir wollen Gott Freude machen. Und deshalb sind wir gern in seiner Nähe, folgen wir Jesus nach und wollen wir ihm dienen. Wenn Kinder heranwachsen, wollen sie bald etwas tun, das so zum Haushalt gehört. Und sie möchten gern mithelfen. Das geschieht praktisch fast von selbst. Man muss sie gar nicht dazu aufrufen. Wenn sie so erzogen sind, die Eltern zu lieben, wenn sie das von Natur aus tun dürfen, dann geht Hand in Hand damit, dass sie etwas tun möchten, das Vater oder Mutter Freude macht. Und wenn der Heilige Geist der geistlichen Natur nach seinen Weg hat in unserem Innern, wenn er Raum hat in unserem Innern, dann ist es unser Wunsch, unserem Herrn Freude zu machen. Und dazu sind wir auch da. Dazu sind wir auf dieser Welt, um Gott Freude zu machen. In Johannes 15 heißt es, Jesus vergleicht unsere Beziehung zu ihm mit einem Weinstock und den Reben. Da heißt es, es ist die Aufgabe der Reben, Frucht zu tragen. Und was ist diese Frucht? Das fragt sich immer wieder ein Christ, der diesen Text studiert. Und der dann an Galater 5, Vers 22 denkt, der sagt sich, das ist die Frucht des Geistes. Denn dort ist von der Frucht die Rede. Nun, in einem gewissen Sinne stimmt das. Aber der andere sagt sich, Moment einmal, Frucht ist das, was ein Baum trägt oder eine Pflanze. Es ist ein Ertrag, ein Ergebnis seines Lebens. Und wenn, und auch Tiere haben Frucht, auch Menschen haben Frucht. Die Bibel spricht von der Frucht des Leibes. Also, die Frucht eines Apfelbaumes ist Äpfel. Die Frucht einer Kuh ist ein Kalb, das vielleicht auch zu einer Kuh heranwächst. Und die Frucht eines Christen, noch ein Christ. Das heißt, Frucht wäre Seelengewinnung, wie man das früher genannt hat. Ja. Nun, das wäre auch eine Möglichkeit. Die Schrift spricht an verschiedenen Stellen über unsere Frucht. In Philipper Kapitel 1 ist die Rede von Frucht, die durch Jesus Christus entsteht. Die Frucht des Geistes ist also gleichzeitig Frucht Jesu Christi. Denn der Heilige Geist und Jesus sind ja eins im Wesen Gottes. Also Gott bewirkt diese Frucht in uns. In Hebräer Kapitel 13 haben wir einen Segensspruch. Und dort ist das Gebet, dass Gott in uns das vollbringe, was vor ihm wohlgefällig ist, was ihm Freude macht. Die Frucht seines Wirkens in uns, die Frucht Jesu Christi in uns, die Frucht des Geistes Gottes in uns, ist einfach alles das, das ihm Freude macht. Wenn er es uns schenkt, noch einen Menschen zu Jesus zu führen, dann macht ihm das Freude. Und den Engeln im Himmel macht es Freude, sagt Jesus. Und wenn das eine Liebe ist, die er in uns bewirken kann, oder Freude oder Friede, dann ist das etwas, das Gott wohlgefällig ist. Etwas, das Jesus Christus ähnlich ist. Das ist eigentlich Gottes Ziel mit den Menschen. So hat er uns geschaffen. Er hat uns geschaffen im Bilde Gottes. Und nachdem dieses Bildnis verstümmelt war, ist er dabei, dieses Bildnis wieder neu herzustellen. Und das tut er durch Jesus Christus. Er ist ein neues Bildnis, das vollkommene Bildnis von Gott. Und er wurde an unserer Stelle verstümmelt, Jesaja 52, Ende des Kapitels. Er nahm unsere Last, unsere Sünde auf sich und wurde verstümmelt durch das Gericht Gottes. Er nahm unser Gericht auf sich, damit wir wieder würden wie Gott. Jesus Christus starb an unserer Stelle, stand wieder auf, und zieht uns jetzt zu ihm, und wir können jetzt zusammen mit dem Auferstandenen Gott Frucht bringen. Christus Ähnlichkeit, Gottes Ähnlichkeit. Alles das macht ihm Freude. Die Bibel hat viel zu sagen über dieses Thema. Man kann es hier nur andeuten. Aber noch einmal, ob wir daheim sind im Leibe oder daheim sind beim Herrn, ob wir abwesend sind vom Herrn oder abwesend vom Leib, wie immer man es ausdrücken möchte. Infolgedessen sind wir bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind. Gott Freude zu machen, ihm wohlgefällig zu sein, das zu tun, was ihm wohlgefällt, das sollte unser Ziel sein, von morgens früh bis abends spät. Das ist der erste Beweggrund. Und das ist das Ziel Gottes mit uns. Aber der Apostel hat noch andere Beweggründe, die er anführen kann. Er hat einen reichen Vorrat an dem, was er gebrauchen kann, um uns in Bewegung zu kriegen. Denn Beweggründe sind ja Gründe, die uns in Bewegung bringen sollen, nicht wahr? Jesus hinterher in den Dienst für Jesus. Vers 10. Wir suchen den rechten Lohn, Darf man Lohn suchen bei Gott? Ja, das darf man. Das ist nicht der höchste Beweggrund, aber es ist ein legitimer. Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar gemacht werden, sichtbar werden. Alles muss offen werden vor Gott. Das Wort bedeutet sichtbar machen. Wir mit allem dem, was wir getan haben, was wir sind, muss vor Gott ins Licht gestellt werden. Offenbar gemacht werden vor dem Richtstuhl Christi, damit jeder das als Ertrag erhalte, wohin sein Handeln im Leibe führte, sei es gut oder schlecht. Das gibt es also, dass ein Christ gerettet wird, zum Herrn geht, in die Herrlichkeit und bringt etwas Schlechtes mit sich. Wieso? Er wird gerettet nicht, weil er alles tut, was er tun sollte. Er wird gerettet, weil ein anderer alles getan hat, was Gott wollte an seiner Stelle. Und aus Dankbarkeit folgen wir dem nach und dienen wir ihm. Aber wir tun nicht immer, was Gott wohlgefällt. Aber eines Tages wird alles das, was wir getan haben, gleichsam als Ertrag, als Folge dessen, was wir hier taten, alles das wird dorthin getragen. Und dann bekommen wir das Entsprechende. Worin das besteht, ist nicht einfach zu sagen. Es ist anzunehmen, dass einiges an Lohn schon während des tausendjährigen Reiches ausgeteilt wird. Wenn Sie nicht an ein tausendjähriges Reich glauben, nun, dann sind wir uns einig darüber, dass der Lohn im Himmel auch ausgeteilt wird. Aber ich bin der Meinung, dass schon vorher etwas ausgehändigt wird an Verantwortung, an Ehre, an Gemeinschaft und so weiter. Auf jeden Fall, wenn Jesus kommt, wird Lohn ausgeteilt werden. Und dieser Lohn entspricht in einem gewissen Sinne dem, was wir hier getan haben. Paulus spricht in 1. Korinther 3 davon, dass manches von dem, was wir getan haben, und das würde Paulus hier wohl als das Schlechte bezeichnen, das heißt, es taugt nicht. Es kommt nicht in Frage als wertvoll. Es war nicht zur Ehre Gottes getan, es war nicht aus seiner Gnade, aus seiner Kraft getan. Es war nicht er, der es in uns und durch uns wirkte. Es war nicht von bleibender Art. Und das verbrennt in der Gegenwart Gottes vor den feurigen Augen Jesu, es verbrennt wie Stroh oder Stoffel. Aber das Bleibende ist wie Silber oder Gold, das auch durchs Feuer gehen kann, aber es bleibt, oder Edelsteine. Nun, Silber, Gold, Edelstein sind von verschiedenartigem Wert. Und so wird auch das eine wertvoller sein als das andere. Das eine war aus größerer Liebe zum Herrn getan als das andere. Es ist verschieden von Person zu Person, von Zeit zu Zeit, was wir für den Herrn tun. Wie gesagt, es ist schwer zu wissen, genau wie Gott dort handelt. Ich bin aber von diesem überzeugt, dass alles, was damit zusammenhängt, lauter Gnade ist. Es ist lauter Gnade, dass wir überhaupt leben, dass wir überhaupt im Leibe leben dürfen, hier im Leibe daheim sein dürfen. Es ist lauter Gnade, dass wir neues Leben haben. Es ist lauter Gnade, dass wir etwas für den Herrn tun dürfen. Das ist alles geschenkt. Bedenken wir das noch einmal, das Bild von der Rebe am Weinstock. Was kommt schon aus der Rebe? Nichts, das dort beheimatet wäre. Die Rebe ist ein Kanal, nicht eine Quelle. Die Rebe trägt Frucht, die vom Weinstock kommt. Ich bin überzeugt, dass wenn Jesus sagt, ich bin der echte Weinstock, der wahre, dann will er damit sagen, in diesem Bild, ich bin die wahre Quelle des Lebens. Der Saft kommt vom Weinstock. Die Rebe trägt diesen Saft. Und dieser Saft hat es in sich, er wird zu Trauben. Dieses Leben vom Weinstock ist ein ganz besonderes Leben und führt hin zur Frucht. Und diese Frucht wird von der Rebe getragen, nicht geschaffen. Es ist also lauter Gnade Gottes. Es ist seine Frucht. Es ist die Frucht Jesu Christi. Es ist die Frucht des Geistes. Wir tragen sie. Das ist Gnade. Alle Treue ist Gnade Gottes. Dass wir ihm treu bleiben dürfen. Er gab die Gnade dazu. Er gab Gelegenheit zum Dienst und so weiter. Er öffnete Türen. Er rettete Menschen, mit denen wir sprachen, nicht wir. Und dann will er uns noch belohnen. Ich muss sagen, dieser Lohn ist ein lauter Geschenk. Lauter Geschenk. Aber er will uns ganz haben. Und ich denke, daran liegt es. Ob während wir hier im Leibe ihm von ganzem Herzen nachliefen, ob wir hier von ganzem Herzen ihm dienten, oder ob wir noch irgendwie uns selbst meinten. Das ist die Frage. Er will uns ganz haben. Er will, dass wir ihn vom ganzen Herzen, mit ganzer Kraft lieben und dienen. Gott schenke das. Das ist der zweite Beweggrund. Wir dürfen einen Lohn erwarten und ihn anstreben. Aber er wird vollkommen Geschenk und Gnade sein. Das müssen wir gleichzeitig sagen. Der dritte Grund befindet sich in Vers 11, am Anfang des Verses, im ersten Teil. Da wir also um die Furcht des Herrn wissen, überzeugen wir Menschen. Gott sind wir aber offenbar gemacht. Dies ist noch ein Beweggrund für Nachfolge und Dienst. Wir wissen um die Furcht des Herrn. Das Wort Furcht ist für einige Christen etwas problematisch. Hier zeigt es sich wieder, dass wir mit einem Duden nicht auskommen bei den Begriffen der Heiligen Schrift. Wenn wir diese Begriffe mitkriegen wollen, wenn wir sie erfassen wollen, dann braucht es einen besseren Duden als den wir im Laden kaufen können. Die Bibel ist der beste Duden der Bibel. Und es ist gut, wenn wir eine Konkordanz haben, in welcher wir solche Begriffe auch nachschlagen können, sodass wir die Texte vor uns haben, in denen solches Wort vorkommt. Es ist gut, wenn wir dann auch verwandte Begriffe aufschlagen. Und so können wir uns ein Bild machen von solchen Begriffen. Das Wort Frucht, wie andere Begriffe der Heiligen Schrift, kann verschieden gebraucht werden. Manchmal bedeutet Frucht das, was unser deutsches Wort Angst bedeutet. Aber manchmal bedeutet Frucht etwas anderes. Das oder Ausrichtung, letzte Ausrichtung. Wenn es heißt, die Frau soll den Mann fürchten, dann heißt es, sie richtet sich ganz nach ihm aus, unter dem Herrn natürlich. Er ist ihr erster Gott, er ist ihr Gott. Aber in ihrem Leben orientiert sie sich. Wir alle haben uns zu orientieren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, sagt Paulus, Christus ist das Haupt des Mannes. Das heißt, der Mann orientiert sich an Christus. Die Frau orientiert sich auch an Christus, aber über ihren Mann in starker Hinsicht. In starkem Maße. Für die Frau ist der Mann ihre Ausrichtung, ihre Furcht im biblischen Sinne. Das heißt, wenn wir Gott fürchten, dann richten wir uns nach ihm primär aus. Natürlich gibt es andere Dinge, wonach wir uns auszurichten haben. Wenn ich als Junge auf der Landwirtschaft gepflügt habe und hatte nun eine erste Furche zu ziehen, dann habe ich, hat der Vater vielleicht, einen Pfahl am anderen Ende des Feldes aufgesetzt. Und diesen Pfahl hat man, auf dieses Pfahl hin hat man dann die Furche gezogen. Dann habe ich mich während des Pflügens nach dem Pfahl mich ausgerichtet, nicht wahr? Das ist klar. Aber die letzte Ausrichtung im Leben, von der wir alles auf Erden und im Himmel betrachten, die letzte Perspektive ist Gottes Perspektive. Wir richten uns nach ihm aus. Und Paulus macht uns deutlich, dass wir auch in dieser Welt, ob wir am Tisch sitzen oder was immer wir tun, ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun, es sollte alles von Gottes Perspektive getan werden. Wir sollten es tun, weil wir wissen, dies ist jetzt das Richtige an diesem Platz. Wir sollten es im Namen unseres Herrn tun, wie wenn er uns geschickt hätte, das zu tun. Wir kommen hier zusammen im Namen des Herrn, weil wir glauben, der Herr hat uns hierher geschickt. Ich verkünde sein Wort in seinem Namen, weil ich glaube, er hat mich geschickt. Und wenn wir fertig sind, gehen wir hinaus, wie wenn er uns geschickt hätte. Wir bleiben nicht in diesem Raum. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Das hat Gott dem Salomo eingegeben, uns zu sagen. Es gibt eine Zeit zum Schlafen, es gibt eine Zeit zum Arbeiten. Es gibt eine Zeit, sich zu treffen und zu amüsieren, sich zu freuen. Es gibt eine Zeit zum Weinen. Es gibt eine Zeit, das Wort zu betrachten. Es gibt eine Zeit zum Beten. Es gibt eine Zeit, die Bibel zuzuschlagen und dann etwas anderes zu tun. Aber alles sollte für Gott getan werden. Ganz bewusst wissen, dass ich dieses jetzt, was ich jetzt tue, zu seiner Ehre tue. Wenn das unser Beweggrund ist, dann können wir vor manchen bewahrt bleiben, was unnötig wäre, was falsch wäre. Wir wollen dem Herrn wohlgefällig sein, wir wissen um seine Furcht, aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Denn der Herr ist nicht nur von uns zu fürchten und zu respektieren, er ist nicht nur unsere letzte Ausrichtung, sondern er ist die Ausrichtung für alle Menschen. Alle Menschen sollten sich nach ihm ausrichten. Und dann gibt es auch die Angst für einige Menschen, für die, die verloren gehen. Und Paulus weiß um diese Angst. Da bekommt dieses Wort Furcht jene Bedeutung. Es ist nicht ganz einfach zu wissen, genau was Paulus hier im Sinn hatte. Aber ich bespreche einmal diese zwei Aspekte. Paulus sagt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, so dürfte Luther gesetzt haben, ja? Wir wissen um die Furcht Gottes. Das heißt, wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Von wem? Von den Verlorenen. Die wissen es nicht, aber wir wissen es. Wer weiß schon, wer dort auf der Straße geht oder fährt? Wer weiß schon von den Verlorenen, was ihm begegnet auf der anderen Seite des Schleiers zwischen uns und Ewigkeit? Manch einer geht getrost, vielleicht sogar mittels Exit, so heißt es in der Schweiz wenigstens. Man nimmt sich selbst das Leben. Das sieht so edel aus, vorzuziehen. Man darf heute sogar jemandem dazu helfen, verhelfen. Die wissen nicht, was ihnen auf der anderen Seite begegnet. Welch eine Überraschung muss das sein. Aber wir wissen es. Wir wissen, was ihnen begegnet. Und weil wir die Furcht Gottes kennen, sagt Paulus, überzeugen wir Menschen. Wir versuchen sie zu überzeugen, sie zu lassen. Gott hat verschiedene Arten und Weisen, Menschen zu erreichen. Er will seine Kinder gebrauchen. Ich war einmal sehr bewegt durch ein Zeugnis. Ich saß diesem Mann gegenüber, er war ein Mitarbeiter von Billy Graham. Als Billy Graham in Nürnberg war, gab es noch ein Treffen von Mitarbeitern hinterher in einer Gaststätte wo. Und da durfte ich mit diesem Industriellen ein Gespräch haben. Er war nämlich verwandt mit dem Pastor, mit dem ich zusammenarbeitete. Und so ergab sich diese Möglichkeit der Begegnung. Er erzählte, dass als Hitler dabei war, mit seinen Braunen durch das Land zu ziehen und Einfluss zu gewinnen, das war vor seiner Amtsübernahme, Machtübernahme, als er noch unterwegs war und versuchte Einfluss zu bekommen in Deutschland. In dieser Zeit hat dieser Mann, John Bolton hieß er, hatte eine Fabrik in der Nähe von Nürnberg, hat er ihn eingeladen zu sich und hat auf ihn eingeredet. Sie, der Weg, den Sie gehen, ist nicht der gute Weg. Sie sollten ihn lassen. Gott hat in das Leben von Adolf Hitler einen Zeugen Jesu Christi gebracht, der ihn warnen wollte. Er ließ sich bekanntlich nicht warnen, ging weiter diesen gefährlichen Weg, dem Abgrund entgegen. Hitler war sich dessen damals nicht bewusst. Aber John Bolton wusste es. Und er versuchte, weil er die Furcht Gottes kannte, ihn zu überführen. Wir sollten mit Gott in Gemeinschaft leben, sodass dieses uns nicht verloren geht, dieser Blick uns nicht verloren geht. Auch wir können einen schlechten Blick bekommen für die Ewigkeit. Und auch wir können gleichsam betäubt sein und nicht merken, was es auf sich hat mit der Ewigkeit. Aber wir sollten sensibel sein. Wir sollten einen Sinn für die Ewigkeit haben. Wir sollten von dem Angesicht Gottes herkommen, wenn wir ins Leben hineinsteigen, jeden neuen Tag. Sodass wir imstande sind, von der Gegenwart Gottes her und im Angesicht Gottes Menschen zu überzeugen. Wenn wir das nicht tun, wir sind manchmal die einzige Bibel, die Menschen lesen werden. Wir sind manchmal die einzige Stimme, die sie warnen kann. Wollen wir uns gebrauchen lassen? Wollen wir uns bewegen lassen durch diese Gründe? Wir wissen um die Furcht des Herrn. Wir wissen, was den Ungläubigen begegnet. Und wir wissen, was uns begegnet. Der Richtstuhl Christi wird ein ernster Platz sein, bevor wir in die Freude des Herrn eingehen. Ein weiterer Beweggrund begegnet uns im zweiten Teil von Vers 11, am Ende von Vers 11 bis Vers 13. 11 Ende, Vers 12 und Vers 13. Diese Verse lesen wir jetzt. Ich hoffe aber auch in euren Envy Nordpol, weil es Mehrzahl ist, in eurem Gewissen offenbar gemacht worden zu sein, denn wir empfehlen nicht wieder uns selbst, sondern geben euch Anlass, von uns zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn waren wir außer uns, so waren wir es für Gott. Sind wir gesunden Sinnes, so sind wir es für euch. Die Welt hält uns oft für verrückt, nicht wahr? Das haben wir auch bei Paulus gedacht. Und sogar Christen haben Paulus nicht immer verstanden. Auch einige der Korinther haben ihn nicht verstanden. Und Paulus sagt, wenn ihr meint, ich war außer mich, ich war nicht ganz bei Sinnen, dann war es für Gott. Und waren wir gesunden Sinnes? Habe ich mich etwas zurückgehalten, sodass ihr merkt, ja, der ist jetzt normal, ja? Dann wollte ich euch entgegenkommen. Eurer Schwachheit entgegenkommen. Wie immer es auch sei, wie immer wir beurteilt werden, wir wollen alles für den Herrn tun, aber auch für die Menschen. Noch ein Beweggrund. Das heißt, wir suchen den rechten Ruf. Ist das verkehrt? Nein. Christen sollten bestrebt sein, einen guten Ruf zu haben. Römer Kapitel 12. Nach dem, was so insofern es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Kommt ihnen entgegen, in so viel an euch liegt, sündigt nicht, aber versucht sie, ihnen zu gefallen. Christen sollten wissen, dass ein schlechter Ruf immer wieder auf Gott zurückfällt. Wir sollten wirklich bestrebt sein, vor Menschen lauter zu sein, nicht anstößig zu sein. Niemand von uns ist der letzte Mensch. Niemand von uns ist vollkommen. Jeder von uns braucht andere Menschen als Grenze, als Ermutigung, als Züchtigung und so weiter. Auch unbekehrte Menschen sind eine Schule für uns. Wir dürfen nicht rücksichtslos hier leben. Wir müssen Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Und wir dürfen auch in einem begrenzten Maße Rücksicht darauf nehmen, was sie von uns denken. Das ist eine Art Korrektur. Das ist nicht der erste Beweggrund. Es ist nicht der höchste. Aber er gehört in die Reihe der Beweggründe. Ich muss mich überlegen, wie kommt das an, was ich sage? Wie sieht das aus, wie ich lebe? Ich darf nicht einfach so dahin leben und sagen, ja, ich tue das für Jesus. Ja. Nein, ich muss schon fragen, was denken andere Menschen? Paulus ist bemüht um einen guten Ruf, nach Möglichkeit. Noch einmal. Wir geben euch Anlass, von uns zu rühmen. Wir wollen so sprechen, wir wollen so reden, dass ihr das versteht, dass ich es für Gott tue. Und ihr sollt Gott preisen über Paulus und seine Mitarbeiter. Er will, dass er vor Gott und vor Menschen einen guten Ruf hat. Das ist nicht der erste Beweggrund, noch einmal. Aber es ist ein Beweggrund. Immer wieder wird dieser Beweggrund auch genannt. Zum Beispiel haben wir ihn in Römer Kapitel 1. Da sagt Paulus, man spricht in aller Welt von eurem Glauben. So ungefähr. Das sollen die wissen. Das dient zu ihrer Ermutigung, aber auch, damit sie auf der Hut bleiben. Bedenkt, meine römischen Christen, man weiß um euch, ihr seid immerhin in der Hauptstadt des römischen Imperiums. Und wenn ihr Christen seid, schaut man auf euch. Wie benehmen sich die Christen in Rom? Man spricht von euch. Man spricht auch über sie. Über uns wird gesprochen. Man spricht über andere Menschen. Und Paulus will dann, dass man nur Gutes zu sprechen hat. Darum ist er bemüht. Das kann er natürlich nur, das gelingt ihm nur, wenn er in erster Linie für Gott lebt. Aber er nimmt Rücksicht auf die Auffassungen, die Vorstellungen, die Gedanken von Menschen. Epheser Kapitel 1. Man spricht über euch. Ich habe gehört von anderen Leuten, von eurem Glauben, von eurer Liebe. 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Man hat gemerkt, da sind Christen, da sind Menschen Christen geworden in Thessalonik. Und überall in diesem Bereich von Griechenland spricht man von den Menschen in Thessalonik, die Christen geworden waren. Spricht sich rum. Ganz besonders, wenn wir ganz für Jesus da sind, das fällt auf. Aber dann ist es wichtig, dass unser Wandel, der entsprechend ist, ein Wandel, der unserem Wort entspricht, sodass man nur Gutes von uns zu erzählen hat. Und wenn es Böses ist, dann wollen wir es tragen um Jesu willen. Jesus sagt, auch dann dürfen wir uns glücklich preisen, wenn sie es ungerechterweise tun. Sie sollen es nicht gerechterweise tun. Das soll nicht geschehen. Wir sollen bemüht sein, um einen guten Ruf, denn jeder Ruf eines Christen fällt irgendwie zurück auf Gott. Ein fünfter Beweggrund, befindet sich in den Versen 14 und 15. 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, nachdem wir zu diesem Urteil gelangt sind, wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst lebten, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Die Liebe Christi drängt mich, hält mich zusammen. Was heißt das? Im Westen Kanadas, im Norden, hoch im Norden, beginnt ein Fluss, der Fraser-Fluss, genannt nach einem Entdecker Kanadas. Dieser Fluss fließt durch eine verhältnismäßig große Ebene, aber dann kommt er in die Berge. Kommt er in die Berge, dann nehmen die Berge nicht große Notiz von dem Wasser, das durch sie fließt. Sie bleiben einfach fest. Berge sind aus Fels gemacht. Ja? Erde kann sich bewegen. Ja? Da bewegt sich ein Fluss gleichsam durch die Jahrhunderte. Aber die Berge, die bleiben fest. Ja, durch die Jahrtausende kann sich einiges abkrümmen und so weiter, aber nicht groß. Das Wasser muss sich den Felsen anpassen. Dort in der Ebene, da kann er sich ausdehnen, breiter Fluss, kommt er in die Schluchten hinein. Da muss er sich einengen. Was geschieht, wenn dieselbe Masse von Wasser eingeengt wird? Das, ja, aber was mit dem Fluss, was geschieht? Schneller, er fließt schneller. Natürlich entsteht dann Kraft, das ist klar. Die Liebe Christi ist wie diese zwei Felswände in der Schlucht. Sie drängt uns zusammen und treibt uns nach vorn. Die Liebe Christi, sagt Paulus, drängt mich von jeder Seite, drängt mich nach vorn, um schneller zu laufen für Jesus Christus. Bedenke ich doch, dass diese Liebe ihn ans Kreuz trieb. Und dort starb er für mich und für andere. Und die müssen es auch hören. Und er stand auf, damit ich nicht für mich selbst leben sollte, sondern nur für ihn leben sollte. Jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, dass Christus für ihn starb, sollte nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für ihn starb, und auch für ihn auferstand und für ihn lebt. Die Liebe Christi drängt uns. Dies ist einer der höchsten Beweggründe. Dies ist der Beweggrund, den Gott in uns hineingelegt hat. Dies ist der Beweggrund, den er sucht von jeher. Von jeher war es Gottes Wunsch, dass wir ihn lieben. Das war der Wunsch Gottes im Paradies. Das war der Wunsch Gottes am Sinai, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Das ist der Wunsch Gottes im Evangelium. Dies ist das neue Gebot, ein altes und ein neues Gebot. Dasselbe Gebot durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende. Gott sucht eines von uns, dass wir ihn lieben. Das ist es, was ihm Freude macht. Vielleicht könnten wir dieses den höchsten Beweggrund nennen. Aber es geht noch weiter. Wir kommen zu einem sechsten Beweggrund. Wir sehen Menschen in einem neuen Licht. Vers 16. Wir sehen Menschen in einem neuen Licht. So sehen wir nun von nun an niemanden nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, jetzt jedoch kennen wir den nicht mehr. Wenn man das Leben von Paulus studiert, wir wissen nicht genau, wann er geboren war, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er als Jugendlicher Christus oder Jesus von Nazareth erlebt hat. Er schreibt wohl kaum davon, wenn überhaupt, vielleicht an dieser Stelle, wenn wir ihn gekannt haben. Wenn jemand da in Korinth ist, der wie ich, mal in Palästina war, in Israel, als er dort lebte, Dann haben die ihn irgendwo vielleicht einmal erlebt, gesehen, wie er dort lehrte. Paulus, damals Saulus, kam ja von Tarsus, von Kilikien. Und er wohnte ja nicht von zu Hause aus in Israel. Seine Eltern lebten in der Zerstreuung. Aber schon als Jugendlicher kam er nach Israel, nach Jerusalem, und hat dort gelernt. Ich weiß nicht, wo er sein Handwerk gelernt hat, ob in Tarsus oder in Israel. Beides wäre eine Möglichkeit. Das war auch üblich, dass ein junger Israelit lerne, sein eigenes Brot zu verdienen, auch wenn er Lehrer war. Aber als er lernte, Theologie studierte gleichsam, dann war das zu den Füßen eines der größten Lehrer Israels. Ich glaube, es war der Enkel eines der führenden Lehrer Israels. Er dürfte Hillel gewesen sein, vielleicht Schammer, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber dieser Lehrer von Saulus oder Paulus hieß Gamaliel, was er an den Füßen gelernt hat. Wir wissen nicht, wie viel Kontakt dieser junge Mann mit Jesus gehabt hat. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass er in Israel gewesen ist, ja in Jerusalem, und nie Jesus zu Gesicht bekommen hätte. Wäre vielleicht möglich. Er sagt es nicht definitiv, aber er sagt dieses: Wenn das so ist, wenn jemand Jesus erlebt hat im Fleisch, dann erlebt man ihn heute nicht so. Jesus ist für uns der Auferstandene. Daran erinnert Jesus selbst die Maria Magdalena: Halte mich nicht zu fest. Denke nicht, dass dies jetzt das Eigentliche ist. Du fassest mich an, weil du mich im Fleisch kennst. Ich bin auferstanden, ich bin immer noch im Fleisch. Jesus ist ja dem Fleisch nach auferstanden. Aber er ermahnt, erinnert die Maria daran, dies ist nicht das Letzte. Du musst lernen, loszulassen. Sehr fein sagt er das. Er wird hinfahren zum Vater. Das heißt, es wird eine neue Beziehung geben zwischen ihm und ihr. Sie wird ihn als den Auferstandenen und den Himmelgefahrenen erleben, wie die anderen Apostel auch, wie alle anderen Nachfolger Jesu in jener Zeit. Jesus fährt gen Himmel und dann kommt der Heilige Geist, und über den Heiligen Geist erleben sie Jesus in der Ferne gleichsam, abwesend. Und dennoch real, er ist bei ihnen. Paulus sagt, wir haben es nicht mehr mit dem leiblichen Christus zu tun. So sehen wir nun von nun an niemanden nach dem Fleisch. Warum? Auch andere Menschen betrachten wir nicht in erster Linie nach dem Fleisch. Unser Bruder erzählt am Anfang, dass er eine Gelegenheit hatte, ein Zeugnis weiterzugeben heute auf dem Arbeitsplatz. Die Frau kam ins Büro als eine Verkäuferin, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, und als eine Person in irdischen Angelegenheiten. Aber unser Bruder hat mehr gesehen als eine Verkäuferin. Er hat einen Menschen gesehen, der irgendwo nach diesem Leben seine Ewigkeit verbringen wird. Ein Ewigkeitsmensch. Und die Frage ist, wem begegne ich in der Woche von Montag bis Samstag und am Sonntag? Wem begegne ich? Sind das Bäcker, sind das Fleischer, Metzger, sind das Geschäftsleute, sind das Landwirte? Was sind das? Oder sind es Ewigkeitsmenschen? Sehen wir Menschen als Ewigkeitsmenschen? Oder sehen wir sie nur nach dem Fleisch? Das ist ein sehr ernster Beweggrund für Paulus. Wir sehen letztlich niemanden mehr nach dem Fleisch. Das heißt nur, das ist nicht das Letzte, was wir bei einem Menschen sehen. Wir haben es mit Ewigkeitsmenschen zu tun. Und zwar, weil Jesus gen Himmel gefahren ist. Und jetzt ist die Zeit der Rettung, Kapitel 6, im nächsten Kapitel. Jetzt ist die Zeit, die Botschaft weiterzusagen, bevor Jesus wiederkommt und es zu spät sein wird. Jesus ist nicht mehr der im Fleisch. Er ist im Fleisch, aber er liegt nicht unter uns. Jesus ist gen Himmel gefahren und von dort her betrachten wir Menschen in dieser Welt. Für die wahre Seite, die Ewigkeitsseite eines Menschen. Verse 17 und Anfang 18. Der siebte Beweggrund. Wir wissen um die Veränderung, die Gott herbeiführt im Leben eines Menschen. Wir wissen um die Veränderung, die Gott herbeiführt. Lesen wir diese Verse, 17 und Anfang 18. So ist einer auch, wenn er in Christus ist, ein neues Geschöpf. Das Alte verging. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber ist aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte. Das Letzte ist das Erste. Christus ist am Kreuz gestorben und er hat uns mit Gott versöhnt. Und wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann hat er uns am Tage unserer Bekehrung mit ihm versöhnt. Es gibt zwei Stellen der Versöhnung, wir kommen gleich noch darauf. Aber das kann ich hier schon vorwegnehmen. Es gibt zwei Versöhnungsorte in der Welt. Der erste ist das Kreuz, wo Gott grundsätzlich versöhnt ist, weil Christus die Sünde der Welt getragen hat. Das Opfer genügt Gott. Er ist zufrieden. Christus hat in seinem Opfertod Gott zufriedengestellt mit diesem Opfer. Aber das heißt nicht, dass Menschen schon damit automatisch selig würden, dass sie versöhnt wären. Gott ist versöhnt, aber nicht die Menschen. Die Menschen müssen einzeln mit Gott versöhnt werden. Und Paulus sagt hier ganz allgemein, er hat uns mit ihm versöhnt. Das ist etwas Großes. Das ist eine Veränderung. Das griechische Wort für Versöhnung bedeutet Wechsel, Austausch, tauschen. In Römer 1 heißt es, sie vertauschten ihre Gottes mit Tieren und so weiter, ja. Haben Tiere angebetet, alles andere als Gott. Sie tauschten. Das ist das Wort, das für Versöhnung gebraucht wird. So verstehen wir etwas besser, was Paulus in Kolosser 1 sagt, wenn er dort sagt, Gott wird alles im Himmel und auf Erden mit ihm versöhnen. Das ist keine Altversöhnung. Das ist ein Tausch, der gemacht wird. Gott wird, nachdem er uns die Beziehung mit ihm ausgetauscht hat, eine feindliche ist weg und jetzt ist eine Freundschaftsbeziehung entstanden. Nachdem das entstanden ist, wird er auch alles andere verändern. Die Welt wird verändert werden. Es gibt eine neue Welt. Es gibt einen neuen Himmel. Und Petrus sagt, da es diese neue Erde gibt und einen neuen Himmel. Deshalb sollten wir auf dieses Ziel hin hier schon leben. Und wenn Gott solche große Veränderungen in uns herbeiführen kann durch die Versöhnung. Und zweitens, wenn er aus uns neue Geschöpfe machen kann, nicht nur die Beziehung ist ausgetauscht, die Feindschaftsbeziehung ist weg. Gott ist uns nicht mehr Gramm. In Christus ist er uns unser Freund geworden. Und es besteht jetzt die Möglichkeit der Vergebung. Und wenn wir diese Vergebung annehmen, dann kommt der Heilige Geist in das Leben und transformiert uns, macht uns Christus ähnlich, sodass ein kleines Kind gleichsam geboren wird. Ein kleines Kind ist noch klein, aber es ist vollständig Mensch. Und wenn wir wiedergeboren sind, sind wir Christus ähnlich, aber diese Christusähnlichkeit ist immer noch wachstumsfähig, genau wie ein kleines Kind. Ist jemand in Christus zu ihm gekommen, in Gemeinschaft mit ihm getreten, dann ist er eine Neuschöpfung, ein neues Geschöpf. Kreatur heißt, er ist ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Siehe, pass auf, merke, es ist alles neu geworden. Einige von Ihnen haben eine neuere Übersetzung, beziehungsweise einen neueren Text, vielleicht noch mit einer neuen Übersetzung, und da heißt es, ein Neues ist geworden. Es ist mehr als das. Gott macht alles neu. Das heißt nicht, dass wir schon angekommen wären. Das ist nicht, was Paulus sagt. Aber Gott hat mit dem Einzug in unser Leben alles verändert. Und wenn wir das wissen, denn Paulus sagt, das ist alles von Gott, es kommt von ihm, nicht von uns. Und wenn es von ihm kommt und er kann das tun, dann hat er am Kreuz uns versöhnt. Und als wir zu ihm kamen, uns zu seinen Freunden gemacht. Und er hat uns neu gestaltet, er hat uns neu gemacht, zur Wiedergeburt gebracht, zur Christusähnlichkeit. Wenn das Gott tun kann, dann sollten wir für ihn wirken. Das ist Motivation. Wir haben die Medizin im Evangelium, die wirklich Kranke heilen kann. Wir wissen um den besten Arzt in aller Welt. Und wir sollten von ihm schweigen. Man sollte diese Medizin, diesen Arzt anpreisen. Weil wir um die Veränderung wissen, die Gott herbeiführt, sollten wir die Botschaft hinaustragen. Wir kommen zur letzten, nein, zu Akten. Zum Aktenbeweggrund, Akt 10 Ende bis 20. Akt 10 Ende bis 20. Und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, wie folgt. Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte, als er ihnen ihre Übertretungen bei sich nicht in Rechnung stellte, und hat das Wort von der Versöhnung in uns niedergelegt. Was heißt das? Vers 20. Wir sind also, wenn Gott in Christus war am Kreuz und hat die Welt mit ihm selbst versöhnt und hat unsere Sünden nicht in Rechnung gestellt und hat das Wort von der Versöhnung, die Verkündigung, die Botschaft vom Kreuz in uns hineingelegt, niedergelegt. So wie das alttestamentliche Gesetz in die Bundeslade hineingelegt wurde und die Israeliten haben es zur Aufbewahrung, zur Betreuung bekommen, so sollte das Wort Gottes im Herzen eines jeden Israeliten sein. Gott machte Israel verantwortlich für sein Wort. Paulus sagt das in Römer Kapitel 3, glaube ich. Gott hat Israel seine Botschaft gegeben durch Mose, durch die Propheten, und Israel war verantwortlich für dieses Wort. Und nun ist die neutestamentliche Gemeinde Empfänger, Empfängerin und Trägerin des neuen Wortes Gottes und des alten. Gott hat seine Botschaft in uns hineingelegt, niedergelegt, und wir tragen diese Botschaft nun und sind dafür verantwortlich. Das heißt, vom Kreuz her sind wir Verpflichtete. Paulus sagt, ich darf nicht anders, ich kann nicht anders. Und auch wenn mir nicht danach ist, mir ist die Aufgabe gegeben. Und ich muss gehen. Wenn alles andere nicht mehr hilft, wenn die Liebe Gottes mich nicht mehr drängt, wenn es mich nicht mehr bewegt, dass Menschen verloren gehen, was dann? Dann sagt Gott, du gehst. Befehl! Jetzt gehst du! Manch einer ist nicht vom Hocker zu holen, bis Gott einmal sagt, jetzt gehst du! Gott hat uns den Befehl gegeben. Er hat uns diese Botschaft anvertraut. Und wir haben sie weiterzutragen. Das ist sein Befehl. Und wenn dieser Beweggrund nicht mehr hilft, was dann? Dann nimmt uns Paulus nach Golgatha selbst. Lesen wir Vers 21. Er sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Unser Ruf ist, werdet doch versöhnt. Hier ist die andere Versöhnung. Ja? Gott ist versöhnt worden. Wir rufen jetzt Menschen zu, werdet versöhnt. Und was ist diese Botschaft? Ist es eine Botschaft für die, die sich versöhnen lassen sollen, aber auch für uns? Vers 21. Denn den, der Sünde nicht kannte, überhaupt nicht, nicht nur im Tun, sondern auch in seinem Wesen. Es gibt Christen, die meinen, Christus hätte Sünde in seinem Fleisch. Er obsiegte im Kampf gegen die Sünde, aber er hätte sündigen können, wenn er nicht Sieg gehabt hätte. Und es gibt solche, die verfechten diese Theorie mit aller Kraft. Das ist Irrlehre. Jesus hat überhaupt keine Sünde gekannt, bis er meine trug. Den, der keine Sünde kannte, aus eigenem Trieb, er kannte keine Versuchung in sich. Jakobus sagt, wir werden versucht in uns. Adam und Eva nicht. Die wurden von außen versucht. Die Versuchung wurde herangetragen. Und dann wurden sie zu Sündern. Aber nachdem sind wir Sünder und wir sündigen, weil wir Sünder sind. Aber Christus hat weder das eine noch das andere gehabt. Weder die Sünde in sich, noch die Erfahrung des Sündigens. Und deshalb war er ein vollkommenes Lamm Gottes. Fehlerlos und ging ans Kreuz und Gott lud alle unsere Sünde, alles Vergehen, alles Gemetzel, das in kriegerischen Auseinandersetzungen stattfindet, all das Leid, von dem wir heute hören, das wurde alles auf Christus geladen. Den, der Sünde nicht kannte, machte er für uns, nicht nur für die, die sich rufen lassen sollen, für uns, sagt Paulus. Zur Sünde. Das ist eine schwierige Formulierung, aber es ist eine alttestamentliche. Paulus und die neutestamentlichen Schreiber kommen oft in ihren Formulierungen vom Alten Testament her. Das geschieht hier. Das Opfer für Sünde im Alten Testament kann Sünde heißen. Jesus Christus wird zum Opfer für Sünde. Und bekommt also diese Etikette. Nicht, dass er sündig wird, aber er trägt unsere Sünde stellvertretend. Sie wird auf ihn geladen. Er wird zum Opfer anstelle von uns. Machte er für uns zur Sünde oder zum Sündopfer, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er wird zum Opfer, damit ich zur Gerechtigkeit werde. Er nimmt meine Schuld, wir tauschen. Meine Sünde wird auf ihn geladen und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Er bleibt aber nicht unter der Last der Sünde. Er trägt sie ans Kreuz. Schmeckt die Verlassenheit Gottes, schmeckt die Hölle dort konzentriert für alle Ewigkeit, für alle Menschen in diesen 3 Stunden. Nicht in der Hölle, nicht im Hades, am Kreuz trägt er die Verlassenheit Gottes, erlebt er die Verlassenheit Gottes. Aber am Schluss kommt er wieder zurück gleichsam und kann wieder Vater sagen, in deine Hand, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Und er stirbt. Und wohin geht er? Ins Paradies. Und nimmt den Schächer mit sich. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sie waren dort. Beim Vater. Und dann steht er auf. Sündlos. Und wenn ich zu ihm komme, mit meiner Schuld, die er getragen hat, dann werde ich diese Schuld los. Dann darf ich frei werden und zu einem vollkommenen Gerechten werden. In Christus bin ich sündlos. Paulus fängt an mit dem Beweggrund, wir möchten ihm wohlgefällig sein. Und er geht so durch die Liste der Beweggründe. Und dann nimmt er uns zum Schluss noch zum Kreuz selbst. Wenn das nicht bewegen kann, dann müssen wir uns fragen, ob wir Christen sind, nicht wahr? Wollen wir diesen Text weiterhin bedenken? Es braucht Zeit. In einer kurzen Stunde wie heute Abend können wir das aufzählen, einiges ganz kurz darüber sagen. Ich bin eigentlich durch den Text gelaufen. Man sollte ihn noch einmal lesen, Parallelstellen studieren und den Heiligen Geist erlauben, die Liebe Gottes, den Befehl Gottes, den Wunsch Gottes, den Opfersinn Gottes in unser Herz hineinzuschreiben. Das schenke er. Das schenke er auch mir. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Herr Jesus, wir stammeln und es ist, wie wenn wir gefühllos wären angesichts dieser großen Tatsachen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns fähig machst, diese Ewigkeitsgedanken dir nachzudenken. Danke, Herr, dass du imstande bist, dein Denken zu dem Unsinnigen zu machen. Du kannst deine Liebe zu unserem machen. Du kannst uns deine Barmherzigkeit geben. Tu es bitte, Herr. Wir möchten uns dir öffnen, dir zur Verfügung stellen und von ganzem Herzen dich lieben, dir nachfolgen, dir dienen, bis wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen.